liebe Gemeinde, seid alle ganz herzlich willkommen am heutigen Sonntag Jubilate. Auch allen Gästen ein ganz herzliches Willkommen. Dass die Band heute zu hören ist, das freut mich ganz besonders und von mir an dieser Stelle euch schon mal ein ganz herzliches Dankeschön. An den Anfang möchte ich heute einen kurzen Text stellen aus einem Buch von Frank Bonkowski. Der Geiger. Washington D.C., U-Bahn-Station. Der Mann mit der Geige spielt ungefähr 45 Minuten lang Stücke von Bach. Während dieser Zeit gehen etwa 2000 Menschen durch die Station. Der Musiker spielt ohne Pause. Nur 6 Menschen halten an, um für kurze Zeit zuzuhören. Etwa 20 Leute geben etwas Geld, aber auch sie gehen im normalen Schritttempo weiter. Der Mann sammelt insgesamt $32. Dann hört er auf zu spielen. Keiner applaudiert. Keiner nimmt den Künstler wahr. Keiner wusste, dass der Geiger Joshua Bell war, einer der größten Musiker der Welt. Er spielte eines der kompliziertesten Stücke, die jemals komponiert worden sind. Auf einer Geige, die $3,5 Millionen wert ist. Nur 2 Tage vorher hatte Joshua Bell in einem ausverkauften Theater in Boston gespielt, wo die Besucher im Schnitt $100 Eintritt bezahlt hatten. Und der Kommentar, den der Verfasser zu dieser Geschichte schreibt, auch Gott, das kreativste Wesen überhaupt, ist überall und für jeden kostenlos am Spielen. Es gibt so vieles zu bestaunen. Vielleicht wären wir dankbarer, positiver, fröhlicher, wenn wir ab und zu anhalten und nach diesem schenkenden, spielenden Gott Ausschau halten würden. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Wir singen das erste Lied, Lobe den Herrn.
Und schafft dir
ich bete ihn an. Er ist der König, bete ihn an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns miteinander beten. Herr unser Gott, du hast Himmel und Erde geschaffen, alle Dinge, und mich und dich hast du auch geschaffen. Um uns herum erwacht die Natur zu neuem Leben. Seit Ostern dürfen wir es wissen, auch uns Menschen willst du erneuern. Und du willst einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in denen Gerechtigkeit wohnt. Vater, weck uns auf aus aller Ängstlichkeit, damit wir den Mut finden, zu glauben, dass du uns auferwecken wirst und dass du für uns das Leben im Sinn hast, durch Jesus, deinen Sohn, unseren Herrn. Amen.
Die Epistel für den heutigen Sonntag, Jubilate, lesen wir in der Apostelgeschichte des Lukas im 17. Kapitel. Paulus stand mitten auf dem Areopag und sprach: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt. Denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen wie einer, der etwas nötig hätte, da er doch selber jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben. Wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen: Wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit Namen Damaris und andere mit ihnen. Worte der Heiligen Schrift. Lob sei Lob und Dank.
Dein Stein, ganz heimlich still und leise. Und ist er noch so klein, er zieht doch weiter. in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Ein Funke kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen. Und die im Dunkeln stehen, die ruft der Schein zusammen. O Gottes große Liebe, in meinem Menschen brennt, da wird die Welt von nicht erhält, da bleibt nichts, was uns trennt. Nimm Gottes Liebe an, du brauchst dich nicht allein zu mühen, denn seine Liebe kann in deinem Leben kreisen. Gehst du hinaus, teilst Liebe aus, denn Gott füllt dir die Hand.
Das Evangelium lesen wir bei Johannes im 15. Kapitel. Christus spricht: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Und eine jede, die Frucht bringt, reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bin in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt die Reben und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus.
Nee, Sie dürfen noch einen Augenblick stehen bleiben. Das ist überall anders. Wenn wir das Evangelium hören, sollen wir es glauben. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen hier in unserer Gemeinde, in unserem Dorf, die kommen sonntags nicht in den Gottesdienst, weil jeder unterschiedlich ist. Manche mag das nicht, so in solch einer Masse zusammenzukommen. Mancher findet das unangenehm. Und dann kommen immer wieder Leute, die sagen, ich brauche den Gottesdienst nicht. Ich glaube an Gott, freue mich, dass es noch andere Christen im Dorf gibt, aber ich brauche den Gottesdienst nicht. Ich muss das ja natürlich erst mal hören und akzeptieren. Aber es gibt bestimmte Dinge im Gottesdienst, die entgehen eben all denen, die nicht kommen. Und ein ganz wichtiger Punkt ist das Glaubensbekenntnis. Es ist gut zu wissen, dass es andere Christen im Dorf gibt. Aber manchmal muss ich es auch erleben, hören, wahrnehmen, dass der eine neben mir auch glaubt und für mich glaubt und mit mir glaubt. Da, wo wir im Gottesdienst das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen, da erleben wir das. Wir sind nicht allein mit unserem Glauben. Gott stellt uns mitten in eine Gemeinschaft von Menschen, die mit mir glauben, die für mich glauben. Und das ist wichtig und das tut gut. Deshalb lade ich ein, dass wir miteinander glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz.
Jesus, be a friend all around me every day. Jesus, protect me as I travel on this way. I know you can, I know you will.
Yes,
you're my battle if I keep still. Lord, be a fence all around me every day. This is my prayer, Lord, I pray each and every day. I ask the Lord to guide my footsteps as I travel on this way. So Lord, keep your arms around me and guide me day by day. Lord, be a fence all around me. All around me every day. Jesus, protect me as I travel on this way. I know you can, I know you will. You'll fight my battle if I keep still. Lord, be a fence all around me every day.
Guck an, jetzt gibt es sogar Szenenapplaus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Aus Matthäus 21. Jesus sagt: Was meint ihr zu folgender Geschichte? Ein Mann hatte zwei Söhne. Er sagte zu dem einen: Mein Sohn, geh und arbeite heute im Weinberg. Ich will nicht, erwiderte der Sohn. Später überlegt er sich und geht doch. Dasselbe sagt der Vater zu seinem anderen Sohn. Ja, Herr, antwortet er, aber er geht nicht. Wer von den beiden hat nun den nach dem Willen des Vaters gehandelt? Fragt Jesus. der Erste, antworten seine Zuhörer. Da sagt Jesus, ich versichere euch, die Zöllner und die Huren werden eher in die neue Welt kommen als ihr. Der Täufer Johannes ist gekommen und zeigte euch, was ihr jetzt tun müsst, um Gottes Willen zu erfüllen, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren, die haben ihm geglaubt. Aber ihr, nicht einmal als ihr saht, habt ihr euch besonnen und ihm Glauben geschenkt. Lasst uns in der Stille beten. Hab Dank, Herr, dass du dein Wort schenkst. Nun bitten wir dich, dass du es auch aufschließt, dass wir es hören und verstehen mit dem Kopf, mit dem Herzen und mit allen Sinnen wahrnehmen und danach leben. Dir sei Lob und Preis. Amen. Wer von Ihnen hat schon mal eine Hose gekauft? Niemand, wie ich sehe. Doch, ich vermute fast, dass wir alle, jeder Einzelne, wahrscheinlich ohne Ausnahme schon mal Hosen gekauft haben, bis auf ein paar vereinzelte Männer, wo immer die Frauen ran müssen, die nicht in der Lage sind, sich selber Hosen zu kaufen. An Hosen, so habe ich mal vor ein paar Jahren gelernt, kann man Männlein und Weiblein unterscheiden. Das ist ja heute schwierig. Da hat also irgendein Institut mal ein Experiment gemacht und hat auf der Straße verschiedenen Männern und Frauen 100 Euro jeweils in die Hand gedrückt und mit dem Auftrag, kauft ihr mal eine Hose. Ja. Und dann haben sie festgestellt, also die Männer sind in ein Geschäft gegangen, haben maximal 2 Hosen anprobiert und eine davon hat gepasst und die haben sie gekauft. Die Frauen sind auch in ein Geschäft gegangen. Spitzenreiter bei den Frauen war eine junge Frau, die hat 60 Hosen angezogen und probiert. 60. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viele Tage die in dem Geschäft zugebracht hat. 60 Hosen. Um dann am Ende bei der letzten Hose, es kann auch die 61. oder 62. gewesen sein, zu sagen, also dann merkte sie plötzlich irgendwie, sie überzieht, und dann hat sie gesagt, gut, ich nehme die. Aber wenn sie mir nicht gefällt, kann ich die morgen wieder bringen und umtauschen. So. Also Hosen, das ist offensichtlich ein schwieriges Geschäft für die Frauen. Eine andere Geschichte habe ich gefunden, wo auch ein Mann sich eine Hose kauft. Und hat sie gekauft, denn sie gefällt ihm sehr gut, hatte nur einen Nachteil, das hat ihn aber nicht gestört. Sie hatte den Nachteil, die Hose war, die Beine waren um 3 Zentimeter zu lang. Aber hat sich gedacht, ich habe in meinem Haushalt 3 Frauen. Eine davon wird mir vielleicht die Hose kürzen können. Zu Hause hängt er die Hose an den Haken und trägt seiner Frau das Anliegen vor. Aber die war gerade nicht in guter Stimmung, zeigt ihm die kalte Schulter. Kann passieren, ne? Er versucht es bei seiner Schwiegermutter, aber bei der geht's auch nicht. Das funktioniert auch nicht. Die war nämlich gerade beim Lesen. und wollte sich einfach nicht stören lassen. Als er in den Flur ging, stößt er im Hausflur auf seine Tochter. Und es sieht so aus, als ob sich die drei Frauen miteinander abgesprochen hatten, denn auch die Tochter erklärte, dass ihr die Sache im Augenblick gar nicht so recht komme. Sie hätte was Besseres zu tun. Sie will gerade ausgehen. Da packt den dreimal Abgewiesenen der Zorn. Lauthals erklärt er, dass mit ihm vor Mitternacht nicht zu rechnen ist. Geht raus, wahrscheinlich in die Kneipe oder wo auch immer, ja, und schlägt die Tür zu. Es dauert nicht lange, bis seine Ehefrau erkennt, dass hier und jetzt was geschehen muss. Unauffällig greift sie nach der Hose und nimmt die Kürzung vor und hängt sie an ihren Platz zurück. Aber in der Schwiegermutter wächst auch die Reue. Geräuschlos schleicht sie sich zur Hose, schneidet 3 Zentimeter ab. Und als die Tochter um 23 Uhr nach Hause kommt und die Hose am Haken hängen sieht, da ist auch sie bereit, ihre Gesinnung zu ändern. Jetzt, dachte sie, jetzt wird der Papa sich freuen. Und wie er sich gefreut hat. Wir haben heute Jubilate. Das ist eine hübsche Geschichte zum Schmunzeln. Aber man muss natürlich ehrlich sagen, es ist eine Geschichte von gestern. Die wird heute nicht mehr passieren. Denn welcher moderne Mann würde es auch nur wagen, mit der Erwartung nach Hause zu kommen, dass seine Frau oder irgendein anderes weibliches Wesen in seinem Hause Näharbeiten für ihn macht? Nein, das geht nicht mehr heute. Der moderne Mann macht das natürlich selber. Nebenbei gemerkt, da ich ja kein weibliches Wesen bei mir im Haushalt habe, wenn mir sowas passiert, dann muss ich meine Hosen selber umnähen. Das gelingt auch. Ist nicht mehr so hübsch manchmal. Also manchmal fällt es sehr auf, dass ich da selber Hand angelegt habe. Also wenn Sie manchmal denken, Mensch, da unten an den Hosen, das zammelt aber ziemlich rum beim Pfarrer, sehen Sie es mir nach. Ich muss es selber machen. Immerhin zeigt diese moderne Abwandlung der Geschichte Jesu, dass man auch heute noch mit Sinnesänderungen rechnen kann. In der neutestamentlichen Erzählung geht es aber dann doch noch um mehr. Die Zöllner und die Huren werden eher in die neue Welt Gottes kommen als ihr, sagt Jesus. Und da wird es dann gar nicht mehr so lustig. Warum erzählt Jesus dieses Gleichnis? Warum stößt er seine Zuhörer dermaßen vor den Kopf? Und das alles im Tempel. Also an dem Ort, der durch die regelmäßigen Gottesdienste noch einigermaßen die Einheit des Volkes Israel darstellt. Seine Zuhörer sind respektable Mitglieder der Gesellschaft, leitende Personen des jüdischen Tempels. Seine Zuhörer kümmern sich um die Anliegen der Menschen ihrer Zeit. Sie halten nicht nur den Gottesdienst mit den Opfern am Laufen, also mit der Kollekte. Sie sorgen auch für die Armen. Sie lehren das Gesetz Gottes. Sie suchen den gesellschaftlichen Ausgleich. Sie vermitteln in der schwierigen politischen Situation der damaligen Zeit eines besetzten Landes Das sind doch alles keine Unmenschen. Diese Hohepriester und Ältesten, Pharisäer, Schriftgelehrten. Ohne sie sähe es wahrscheinlich ziemlich schlimm aus in Jerusalem. Und trotzdem warnt Jesus sie, verwarnt sie vielleicht. Vorsicht, sagt er. Ihr sagt ja und tut nein. Vorsicht, ihr stellt uns, Johannes den Täufer und mich, an den Rand des religiösen Spektrums. Ihr macht uns zu Außenseitern und seht uns als Gefahr für die Zukunft des jüdischen Volkes. Vorsicht, ihr stellt euer Leben in den Dienst Gottes und seiner Gebote, aber ihr verneint, was Gott tut. Ihr verneint, dass Gott uns gesandt hat. Ihr verneint, dass ich der von Gott verheißene Messias bin, der Gesalbte Gottes. Ihr verneint, dass die Taufe des Johannes im Auftrag Gottes geschieht. Und ihr bestreitet damit, dass Gott jetzt seine Herrschaft aufrichtet. Ihr sagt ja zu Gott und tut nein. Ihr haltet die Gebote und Rituale in Perfektion. Die Ruhe des Sabbats ist euch heilig. Die Reinheit der Speisen, des Spenden, des Zehnten und der Almosen. Aber ihr wollt nicht umkehren zu Gott. Zu Gott, der euch jetzt durch Johannes und durch mich zu einem neuen Leben unter seiner Herrschaft ruft. Ihr erkennt nicht an, dass Gott mich gesandt hat, damit auch ihr durch die Vergebung eurer Sünden eingehen könnt in sein Reich. Ihr erkennt nicht an, dass auch ihr die Geburt von oben aus dem Geist Gottes braucht. Die Zöllner und die Huren, die, die ihr verachtet, weil ihr glaubt, dass sie nicht glauben und weil ihr glaubt, dass sie nicht nach dem Willen Gottes leben, diese Zöllner und Huren, die werden in das Reich Gottes eingehen. Sie, vor deren Leben ein großes, dickes Nein zu Gott steht, sie kehren um. Sie bekennen ihre Schuld, sie erfahren Vergebung aus Gottes Gnade, sie bekommen ein neues Leben von Gott. So macht Gott aus dem Nein ein Ja. Aber euer Leben, vor dem ein so dickes und großes Ja steht, endet im Nein Gottes. Weil ihr euch gegen Johannes und gegen mich gestellt habt und weil ihr Gottes Wirken an denen verachtet, die umkehren. Was für eine Anklage. Was für eine Anklage gegen die führenden Leute damals. Und das ist ja auch da, wo das möglicherweise heute so verkündigt wird, kaum auszuhalten. Heißt Evangelium nicht gute Nachricht und feiern wir nicht heute Jubilate, jubelt und freut euch? Aber hier werden Menschen brutal vor die Entscheidung gestellt. Ist das fair? Und verdirbt Jesus nicht seine Sache? Worin liegt der Erweis dafür, dass Jesus mit Recht diese Leute zurechtweist? Doch darin, dass die Zöllner und die Prostituierten Menschen mit dem Nein vor der Klammer des Lebens umgekehrt sind. Gottes rettender Wille ist an ihnen geschehen. Evangelium erweist sich als Evangelium dadurch, dass es tut, wozu es verkündigt wird, nämlich Menschen herauszuholen aus der Beziehungslosigkeit gegenüber Gott und dem Nächsten. Deshalb der Ruf zur Umkehr und zum Vertrauen auf die Gnade Gottes. Evangelium verkommt zur billigen Gnade, wenn es versöhnt ohne Sinnesänderung und ohne Umkehr. Die Frage, die im Raum steht, ist, haben denn auch die frommen Leute, die führenden Leute, geistlichen Leute in Israel, haben die denn Umkehr nötig? Sie sehen, was Gott durch Johannes und Jesus tut und sie verachten es. Genau darin liegt ihre Schuld. Anschaulich macht der Jean Anouilh in einer kleinen Geschichte. Er schreibt, die Gerechten stehen eng gedrängt vor der Pforte des Paradieses. Trippeln vor Ungeduld, begierig einzutreten, ihrer Plätze gewiss. Und plötzlich entsteht Unruhe unter ihnen. Was? Die auch? Und der auch? Denen wird vergeben? Sie mucken auf. Und dann hört man empörte Rufe. Sollen wir uns dafür im Leben gequält haben, wenn wir das gewusst hätten? Sie protestieren, Schmährufe gegen Gott werden laut. Und in der gleichen Sekunde sind sie verdammt. Dass das Evangelium unter uns auch tut und tun soll, wozu es verkündigt wird, darauf kommt es an. Dass wir uns Gott und unserem Nächsten zuwenden, Vergebung erbitten und gewähren und vor allem auch darauf vertrauen, dass Gott durch Jesus wirklich vergibt, und zwar dem anderen und mir selber auch. Ich entsinne mich an eine Situation in einer Gemeinde, wo wir in einem der Dörfer, die dazugehörten zur Gemeinde, ein Haus gekauft haben und dann umgebaut haben für die Jugendarbeit. Und dann kam eines Tages ein älterer Mann aus der Gemeinde und forderte mich zur Rede auf. Er sagte, das ist unerhört. Im anderen Dorf gab es nämlich auch schon ein Haus. Und er sagt, dass ihr da in diesem Dorf euch um die Jugend kümmert, das ist nicht recht. Wir haben doch hier ein Haus, die sollen doch zu uns kommen. Ich bin dagegen. Im Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass der was gegen dieses Dorf hat. Er hat da mal Einladungen verteilt für irgendeine Veranstaltung und hat hinterher diese Einladung im Mülleimer gefunden. Es hat ihn so geärgert, dass er gesagt hat, in diesem Dorf, war ein frommer Mann, aber in diesem Dorf darf nicht mehr Evangelium verkündet werden. Um dieses Dorf darf man sich nicht mehr kümmern, denn die schmeißen meine Einladung in den Mülleimer. Und als ich versucht habe, ihm klarzumachen, dass Gott auch in diesem Dorf, und vielleicht gerade, weil sie es weggeschmissen haben, Evangelium verkünden möchte, Menschen erreichen möchte mit der guten Nachricht. Da hat er mir gesagt, nur über meine Leiche. Da war ich geschockt. Nur über meine Leiche. Und ich habe im Stillen gedacht, hoffentlich wirst du diesen Satz nicht mal bereuen müssen. Es wird darum gehen am Ende, dass das Evangelium dem anderen zugesprochen wird, aber bitte mir selber auch. Es gibt immer wieder Leute, die kommen, freut mich ja immer sehr, passiert nicht so oft, aber es passiert manchmal, dass Leute kommen, ah, sagen, das war aber heute eine tolle Predigt. Schade, schade, dass mein Nachbar nicht da war. Der hätte die hören müssen. Und ich denke, ja, ja, das mag schon sein, aber wichtiger vielleicht ist, dass du da warst und sie gehört hast. Jesus sagt, jeder von uns, wie fromm oder wie unfromm er am Ende auch ist, braucht Vergebung, braucht Zuspruch, braucht Umkehr, braucht die Gnade Gottes. Wir können nicht leben nach dem Motto, wasch mich, aber mach mich nicht nass. Gottes Gnade, die in Jesus erschienen ist, muss nicht nur das Herz unseres Nachbarn erreichen, sondern mein Herz. Gott muss mein Herz erfüllen. Ich brauche das. Ich bin noch nicht perfekt. Deshalb bitte ich, dass Gott uns allen helfe zur Sinnesänderung und zu neuem Leben aus seiner Gnade. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Thank you.
Wir erbitten heute ein Dankopfer im Gottesdienst. Es ist für die eigene Gemeinde bestimmt. Einladen möchten wir um 11 Uhr heute zum Kindergottesdienst. Am Mittwoch ist um 18 Uhr ein Gebetstreffen für unsere Region. Das haben wir jetzt seit einigen Jahren schon. Dazu wird eingeladen ins Paul-Gerhardt-Haus nach Schönheide. Am Mittwoch um 19.30 Uhr ist Bibelstunde. Ich sehe keine Einwände. Gut, dann soll das so sein. Am Donnerstag ist um 19 Uhr Kirchenvorstand und um 19.30 Uhr Kirchenchor. Und ich muss mich bei der Petra Hoffmann gleich entschuldigen, dass ich dem Chor wieder dann 1, 2, 3 Leute abziehe am Donnerstag. Wir versuchen das ja immer so ein bisschen aufzuteilen, dass es nicht immer den Chor trifft, aber manchmal ist es so. Tut mir ein bisschen leid, aber was will man machen? Am Freitag ist das Pfarramt geschlossen. Die Kanzlistin braucht mal einen Tag Ruhe. Am Sonnabend ist Jubelkonfirmation. Wir haben uns zusammengesetzt und geguckt, wie das werden wird. Das freut mich. Mich freut es ja immer nicht so sehr, dass die Jubelkonfirmationen immer unter sich sind. Also wer das gerne mal erleben würde, am Sonnabend 14 Uhr ist hier Jubelkonfirmation. Es haben sich wieder etwa fast 100 Leute, fast 100 Jubelkonfirmanten angemeldet. Das freut mich, dass wir hier, na, dass sich das Haus füllt, aber es sind schon noch ein paar Plätze frei. Also wer aus der Gemeinde gerne ein bisschen mitfeiern möchte, herzliche Einladung, Sonnabend 14 Uhr. Und am Sonntag ist Gottesdienst Kantate, da ist hier um 39 Uhr Gottesdienst und um 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Ach so, sehen Sie, das wollte ich noch sagen. Die Konfirmanden da oben, die fahren diese Woche von Donnerstag bis Sonntag nach Moritzburg. Da ist Landeskonfi-Camp. Also die sind 4 Tage unterwegs. Ich bitte dringend darum, dass die Gemeinde die Hände dafür faltet. Ja, also bitte. Beten Sie dafür, denn solche Tage sind schön und prägend und das sind so die Dinge, die einem im Gedächtnis bleiben. Aber es kann auch manchmal was schiefgehen, dass wir Bewahrung haben, dass Gott uns freundlich führt und leitet durch diese Tage. Das bitten wir dringend und dass die Gemeinde im Gebet dahinter steht. Das wäre sehr schön. Der Wochenspruch. Ist jemand in Christus? So ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wir singen ein Lied. Jawohl. Und, bitte?
Zum Dankopfer.
Ne? Zum Dankopfer, genau. Und sammeln die Kollekte dazu ein. Ist euch das recht?
Ja.
Na, dann machen wir das so. Ja. Ich sage mal ausdrücklich vielen Dank für das Lied. Die Band hat ja auch die Lieder ausgesucht für den heutigen Sonntag. Das Lied war vor schon einer ganzen Reihe von Jahren mal so ein Renner in der jungen Gemeinde und im Konfirmandenkreis. Es gab eigentlich keine Woche, wo wir das nicht gesungen haben. Inzwischen singen wir das relativ selten.
Für uns war es ziemlich neu.
Bitte?
Für uns war es ziemlich
neu. Für euch war es neu. Ja, siehst du. Naja.
Das sieht man mal, dass wir da schon ein bisschen älter geworden sind.
Ja, das wird sein. Ja? Also, jedenfalls freue ich mich, wenn ich dann mal so alte Klassiker, die man oft gesungen hat, dann doch mal wieder hört. Herr unser Gott, hab Dank, dass du uns beschenkst mit dieser Erde, mit so vielen Dingen. Hilf uns, dass unsere Augen das auch wahrnehmen, dass wir nicht blind durch diese Welt laufen, sondern die Schönheit entdecken, die du hineingelegt hast. Wir bitten dich, Herr, auch für die Gaben, die wir zusammengelegt haben, dass du sie segnest und uns hilfst, dass wir sie so einsetzen können, dass dein Evangelium in dieser Welt läuft. Dir sei Lob und Preis. Amen. Ich lade ein zum Fürbittengebet und wer kann, mag dazu gerne aufstehen. Vater im Himmel, du machst alles neu. Du barmherziger und ewiger Gott. Wir loben dich und wir danken dir. Du begegnest uns in unserer Trauer. Du weinst mit uns und du trocknest am Ende unsere Tränen. Du bist den Kranken nahe und den Sterbenden und den Trauernden. Lindere du allen Schmerz. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du verwandelst die Verzweiflung in Hoffnung. Schaffe Frieden, wo wir versagen. Schau in diesen Tagen, Wochen, Monaten auf die Menschen mitten im Krieg und Gewalt. Schau auf die Verschleppten und Vergewaltigten, auf die Hungernden. Du kennst sie. Steh ihnen bei. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du verwandelst die Angst in Mut. Stärke die Gerechten, wenn wir hilflos sind. Schau auf die Mächtigen und Einflussreichen, auf die Menschen, die wir in Ämter und Positionen gewählt haben. Schau auch auf den künftigen Weg unserer Kinder und hilf uns, dass wir miteinander leben können mit unseren Nachbarn. Schau auf alle, die mit Sorge auf die Lage in dieser Welt schauen. Zeige du uns den Weg zum Frieden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Du verwandelst den Zweifel in Vertrauen. Wir bitten dich, Herr, hilf du deiner weltweiten Kirche. Schenk uns Einheit. Schau auf die Glaubensverfolgten und alle, die sich neu auf den Weg des Glaubens begeben. Segne unseren Landesbischof. Segne unsere Kirche und Gemeinde und alle, die zu ihr gehören. Bleibe du bei uns. Fülle unser Herz mit Freude, du ewiger und barmherziger Gott. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halte zu mir, guter Gott, die 128, lasst uns noch singen. So geht in diesen Sonntag unter dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und er gebe dir Frieden. Amen. Bitte nehmt nochmal Platz.
Manchmal verloren und allein, noch nirgendwo wirklich daheim. Aber ich bin in guter Hand, bei jedem Schritt auf neues Land. Für mich bin ich nicht irgendwer, kein Tropfen bloß im weiten Meer, von dir gewollt, von dir geliebt. Ein Ton in deiner Melodie, ein Takt in deiner Sinfonie, ein Klang, den es nur einmal von dir geliebt. Der Gott, der mich sieht, we'll be right back. Leid geklagt. Nur selten Dankeschön gesagt. Für all den Segen, den du schenkst.
Jubilat, ein guter Tag, an dem Gott uns begegnen kann. Dass das geschieht, das wünsche ich uns. Gott befohlen.